Fußballzeit ist die beste Zeit gegen Rassismus. Das ist das Motto der aktuellen DFB-Kampagne gegen Rassismus, pünktlich zur Heim-EM. Solche Kampagnen, die sind teuer, die sind ein gutes Aushängeschild, die ändern aber nichts an den Strukturen im Fußball.
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Anke van der Weyer.
Rassismus im Fußball gibt es vor allen Dingen auf den Tribünen. Könnte man meinen, ne? Da geht's um Affenlaute auf den Rängen oder um rassistische Fangesänge, wie wir sie auch schon bei der Fußball-EM der Männer erlebt haben, die ja aktuell läuft. Aber so einfach ist es tatsächlich nicht. Denn wenn man genauer hinguckt, dann sieht man, dass sich rassistische Grundannahmen durch viele Strukturen im Fußball ziehen. Das Problem ist, dass das gar nicht so einfach nachzuweisen ist. Der Sportjournalist Ronny Blaschke, der hat ein paar wissenschaftliche Untersuchungen rausgesucht, bei denen eben genau versucht wurde, das nachzuweisen. Darüber habe ich mit ihm gesprochen und ihn erstmal gefragt: Ronny, du sagst, der Rassismus ist für die Öffentlichkeit häufig kaum sichtbar im Fußball. Hast du dafür mal ein Beispiel?
Wir können ja mal auf die Mannschaften in der ersten und zweiten Bundesliga schauen. Das Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, kurz BIM, hat sich dort mal mit den Positionen der Spieler befasst. Und was sind die Positionen, die allgemein mit Führungsqualitäten, mit Spielintelligenz und Weitsicht verknüpft werden? Das ist der Spielgestalter, die Nummer 10, oder das defensive Mittelfeld, der Sechser. Und auf diesen Positionen waren laut der Studie überproportional häufig weiße Spieler vertreten. Und die Positionen, die mit Kraft, Ausdauer, Temperament verbunden werden, das sind Stürmer, das sind die Außenbahnen, wo man viel laufen muss, hier waren überproportional häufig schwarze Spieler vertreten.
Und die Studienautoren, die erklären das tatsächlich mit unterbewussten rassistischen Zuschreibungen bei den Leuten, die dann die Mannschaftsausstellungen machen.
Ja, die Studienautoren, die nehmen keine Bewertung vor, aber dieser Eindruck, der liegt ja zumindest nahe, denn seit Jahrhunderten hält sich ja der rassistische Mythos von der weißen intellektuellen Überlegenheit und von der schwarzen körperlichen Überlegenheit. Jetzt sollten wir daraus nicht schlussfolgern, dass Trainer X oder Funktionär Y rassistisch sind, aber Zuschreibungen spielen offenbar eine Rolle dabei, dass Spieler wegen ihrer Hautfarbe im Nachwuchsbereich für bestimmte Positionen rekrutiert oder ausgebildet werden.
Du hast gerade schon die Spielerpositionen erwähnt. Gibt es noch mehr Beispiele?
Ja, es gibt noch mehr Beispiele, zum Beispiel auch bei uns, bei den Medien. Sportjournalistinnen, Sportjournalisten, die sollten ja im besten Fall über Stereotype aufklären. Doch sie tragen eher zur Verbreitung bei. Forschende aus Dänemark, Großbritannien haben mal die TV-Kommentare bei 80 Spielen analysiert. Und zwar in England, Spanien, Italien und Frankreich. Und wenn die Kommentatoren über Intelligenz und Arbeitsmoral sprachen, dann bekam ein weißer Spieler das Lob zu 60% Wahrscheinlichkeit und ein schwarzer Spieler nur zu 40%. Beim Thema Kraft war es wiederum 7-mal wahrscheinlicher, dass sie über einen schwarzen Spieler sprachen. Also mit dieser Voreingenommenheit befördern die Kommentatoren eben auch das Vorurteil, dass schwarze Fußballer per se kräftiger und athletischer sind.
Jetzt bist du ja selber Sportjournalist. Ist das bei euch ein Thema?
Nein, das ist bislang überhaupt kein Thema. Und das dürfte auch daran liegen, dass Menschen mit Einwanderungsgeschichte in den Sportmedien drastisch unterrepräsentiert sind. Das gilt übrigens für alle Bereiche, in denen wichtige Entscheidungen über den Fußball getroffen werden. Die Fußballindustrie verteilt ihre Macht auf ja, vielleicht mehrere hundert Vorstände, Geschäftsführer, Aufsichtsräte. Und die Zahl schwarzer Menschen lässt sich dort an zwei Händen abzählen. In England zum Beispiel, da schafften es in fast 150 Jahren nur 9 nicht weiße Schiedsrichter in die obersten Spielklassen. Und im Rest Europas sind weniger als 10 schwarze Trainer in den Spitzenligen aktiv.
Das ist also auf gar keinen Fall ein Abbild der Mehrheitsverhältnisse in der Gesellschaft. Tut sich denn da irgendwas?
Zunächst einmal sollten wir uns eingestehen, dass diese bunten Kampagnen für Diversity, Vielfalt, dass die wichtig sind, aber dass man weit darüber hinausgehen muss. Nach fast einem halben Jahrtausend Kolonialismus könnte auch der Fußball über Affirmative Action diskutieren, also über eine bevorzugte Behandlung von marginalisierten Gruppen. Dabei könnte es um Stipendien gehen, um Mentorenprogramme für nicht weiße Schiedsrichter oder Funktionärinnen und vielleicht auch um Diversity-Quoten.
Wie könnte das denn ganz konkret aussehen?
Also vielleicht könnte der deutsche Fußball aus dem American Football lernen. Also dort in den Auswahlverfahren für neue Trainer haben Clubs der National Football League, NFL, die haben die Verpflichtung, auch nicht weiße Kandidaten zum Vorstellungsgespräch einzuladen. Und seit der Einführung dieser Regel ist die Zahl schwarzer Trainer in der NFL gestiegen. Aber so einfach, wie das jetzt klingt, ist es natürlich nicht. Selbst wenn eine oder zwei schwarze Personen mit Hilfe einer Quote in einen Vorstand oder in ein Schiedsgericht aufrücken, dann bedeutet das ja nicht, dass sie sich dort auch entfalten und ihre Talente einbringen können. Vielleicht fühlen sie sich gemustert, vielleicht fühlen sie sich unter Druck gesetzt und dann wächst eben die Wahrscheinlichkeit auch, dass sie ihren Posten schnell wieder ernüchtert aufgeben. Aber zumindest die Debatte darüber, die sollte es im Fußball geben.
Das sagt Ronny Blaschke, Sportjournalist und Autor, der auch ein Buch zum Thema Rassismus im Fußball geschrieben hat. Wir haben darüber gesprochen, wie rassistische Strukturen im Fußball zu Diskriminierung führen und was man dagegen unternehmen könnte.
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.